Ja, meine Damen und Herren, ich mache noch mal auf den Vortrag aufmerksam von Herrn Rehberg am Donnerstag, den 17.02. 18 Uhr CT in 10.10. Heute ist die letzte Vorlesungsstunde. Das 19. Jahrhundert endet mit einer Wertedebatte, beziehungsweise dann mit der Debatte um die Wertfreiheit. Diese Vorlesung endet auch mit der Wertedebatte. Dazu sind wir ja in der letzten Stunde in extrem abstrakte und ferne Regionen geraten, zu Gletschern und Eiswüsten und in diesen galertartigen Schleim des Meeres. Heute will ich abschließen mit dem großen Werttheoretiker und Umwerter im Ausgang des 19. Jahrhunderts, mit Nietzsche, und das fasse ich unter der Überschrift Entwertung. Nietzsches Fragen lassen sich vielleicht schlicht so aufreihen: Woher kommen Werte? Welche Werte waren bisher oben auf? Und drittens, welche Werte sind wünschenswert? Also, Nietzsches Werte. Werte, so seine heute uns selbstverständliche, aber damals überhaupt nicht selbstverständliche These: Werte entstehen durch Wertschätzungen. Was nicht wertgeschätzt wird, hat keinen Wert. Und in diesem Anfang liegen eigentlich liegt der Abschied von allen objektiven Wertlehren. Die erinnern sich, sowohl Adam Smith wie Ricardo wie Marx rechneten sozusagen mit Wert als etwas Objektivem, etwa insbesondere die Zeit, wobei die Zeit als das Objektive. Bei Nietzsche, das Kind am Gletscher, sagt: Ich sterbe jung. In Worten Nietzsches, ich zitiere: Was die Dinge wert sind abzuschätzen, dazu genügt nicht, dass man sie kennt, obschon es nötig ist. Man muss ihnen Wert zugestehen dürfen, geben und nehmen dürfen. Genug, man muss einer sein, der das Recht hat, Werte zu vergeben. Daher heute die vielen, in Häkchen, Objektiven. Sie sind bescheiden und ehrlich, sich das Recht abzustreiten. Zitat Ende. Sie streiten sich selber das Recht ab, eben Werte zugestehen zu dürfen. Also, Werte entstehen durch Wertschätzung, und dieses Wertschätzen ist eine Aktivität, die am Wertevergeber haftet. Und damit ist die Wer-Frage wieder gestellt bei Nietzsche: Wer wertet? Wer schätzt das? Wer ist das, der hier Werte vergibt? Aber so ist dann weiter zu fragen, woraus resultiert diese Aktivität des Wertevergebens? Ich zitiere: Wertschätzung, sagt Nietzsche, entstehen aus dem, was wir als Existenzbedingungen glauben. Wandeln sich unsere Existenzbedingungen oder unser Glaube darin, dann auch die Wertschätzung. Also, Wertschätzungen sind immer Interpretationen, es sind geglaubte Existenzbedingungen. Sie sind perspektivische Interpretationen, je nachdem, was wir glauben, nicht? Zum Beispiel eben: Ohne diesen Brillanten kann ich nicht leben, sagte sie und ließ ihn dann mit seinem bescheidenen Einkommen allein. Wertschätzung ist bei Nietzsche also eine Aktivität und von daher auch immer mit Kräften verbunden. Und wir müssen eigentlich jetzt alles das anschließen, was ich über Nietzsches Kraftbegriff schon ausgeführt habe. Zitat: Alle Wertschätzungen sind Resultate von bestimmten Kraftmengen und dem Grad Bewusstheit davon. Es sind perspektivische Gesetze, je nach dem Wesen eines Menschen und Volkes, was nah, wichtig, notwendig ist. Also, Wertschätzung, eine Aktivität, die Kraft erfordert. Was bei dieser Fassung der Entstehung von Werten abgewiesen wird, das ist in ganz grundsätzlicher Weise die Frage nach der Äquivalenz, der Reziprozität oder des Tausches. Das ist der letzte Punkt, den erläutere ich gleich noch. Spiegelung, Reflexion, Äquivalenz ist eine Illusion. Wer Nietzsches Auffassung zu diesem wichtigen Punkt kennenlernen will, zur Äquivalenzproblematik und zum Tauschwert kennen will, der muss eben wissen, bei wem Nietzsche diese Fragen lokalisiert. Das ist immer wieder die Wer-Frage. Wen interessiert das? Wer ist das? Wer redet hier von Tauschen? Und generell sind es bei Nietzsche immer Personen, Gruppen, die er im Auge hat, wenn er irgendwelche Theoriekomplexe erörtert. Und das wird Sie nicht wundern, für Äquivalenz und Tausch stehen bei Nietzsche die Engländer. Einfach die Engländer. Und dann gucken Sie einfach im Register nach unter die Engländer und dann haben Sie alles zum Äquivalenz- und Tauschwert etc. Also die Engländer charakterisiert Nietzsche durchgehend als, ich zitiere, unphilosophische Rasse. Oder als, Zitat, Rasse von ehemaligen Puritanern schon früh. Und Sie wissen ja auch, und das machen wir ja im nächsten Sommer weiter, dass Max Weber im puritanischen Protestantismus die Geburtsstätte des Geistes des Kapitalismus gefunden hat. Nicht nur das, auch in der puritanischen Revolution, daran ist zu erinnern, entstehen ja zugleich Konzepte und Formen egalitärer Demokratie. In der Gemeinde ist jede Stimme äquivalent, deshalb ist auch das Zählen da so wichtig. Äquivalenzdenken, Tauschwert, Kapitalismus, das ist sozusagen bei Nietzsche klar, das sind die Engländer. Es ist, ich zitiere, das Streben nach englischem Glück, nach Komfort und Fashion. Und das ist eben seiner Selbstdeutung nach, sagt Nietzsche, zugleich der rechte Pfad der Tugend. An anderer Stelle heißt es, ich zitiere, die Menschen sind gleich und, er setzt das immer in Häkchen, das Wohl der Gemeinde steht höher als das Wohl des Einzelnen und, wieder in Häkchen gesetzt, durch das Wohl des Einzelnen wird notwendig auch das Gemeindewohl am besten gefördert und, wieder in Häkchen gesetzt, je besser es vielen Einzelnen geht, umso größer ist die gesamte Wohlfahrt und dann nach dem Gedankenstrich heißt es, dies sind die landläufigen von England herkommenden Beschränktheiten. Es ist der Herdeninstinkt, der hier zu Begriffen, zu Worten kommt. Zitat Ende. Dieser Gedanke, dass durch den Eigennutz ironischerweise das Gesamtwohl gefördert wird, das kennen wir ja von Adam Smith. Wir haben mit Wertfragen bei ihm angefangen. Für Nietzsche ist das, was Smith und die anderen Engländer sagen, Herdenmoral, Herdeninstinkt und das Konzept hängt eben an dem pastoralen Modell, was ich Ihnen schon erläutert habe im Zusammenhang von Nietzsches Version von Theorie und Masse als Modell von Hirt und Herde. Der Hirt kümmert sich eben gleichmäßig um alle Schafe, um jedes Einzelne, omnis et singulatim, wie es die Kirchenväter genannt haben. Und auf dem Markt, da ist der Hirte eben der Hirte mit der unsichtbaren Hand, der die moralische Ökonomie lenkt. Und man muss natürlich hinzunehmen, dass diese nietzscheanischen Überlegungen insbesondere dann auch von Michel Foucault aufgenommen worden sind, der in dem demokratisch-kapitalistisch-wohlfahrtsstaatlichen Vorsorgestaat, wie das François Ewald genannt hat, die Strukturen der Pastoralmacht entziffert hat. Der gute Hirte, der gute Staat sorgt für seine Bürger, seine Schäflein. Was kritisiert Nietzsche an diesem Äquivalenzdenken? Warum hat er etwas gegen die Engländer? In einem Fragment, das überschreibt er, Randbemerkung zu einer Niaiserie anglaise. Niaiserie, das ist, was ist das, die Dummheit oder genauer gesagt die Schafsköpfigkeit. Hirt und Herd, die Schafsköpfigkeit. Also, Randbemerkung zu einer Niaiserie anglaise. Was du nicht willst, dass dir die Leute tun, das tue ihnen auch nicht. Das gilt als Weisheit, das gilt als Klugheit, das gilt als Grund der Moral, als güldener Spruch, John Stuart Mill, und wer nicht unter den Engländern glaubt daran. Aber der Spruch hält nicht den leichtesten Angriff aus. Der Kalkül, tue nichts, was dir selber nicht angetan werden soll, verbietet Handlungen um ihrer schädlichen Folgen willen. Der Hintergedanke ist, dass eine Handlung immer vergolten wird. Wie nun, wenn jemand mit dem Prinzip in der Hand sagt, gerade solche Handlungen muss man tun, damit der andere uns nicht zuvorkommt, damit wir andere außer Stand setzen, sie uns anzutun? Fragezeichen. Und dann fährt er weiter unten fort. Dagegen ist der Spruch wertvoll, weil er einen Typus Mensch verrät. Es ist der Instinkt der Herde, der sich mit ihm formuliert. Man ist gleich, man nimmt sich gleich, wie du mir, so ich dir. Hier wird wirklich an eine Äquivalenz der Handlungen geglaubt, die in allen realen Verhältnissen einfach nicht vorkommt. Es kann nicht jede Handlung zurückgegeben werden. Zwischen wirklichen Individuen gibt es keine gleiche Handlung, folglich auch keine Vergeltung. Wenn ich etwas tue, so liegt mir der Gedanke vollkommen fern, dass überhaupt dergleichen irgendeinem Menschen möglich sei. Es gehört mir, man kann mir nichts zurückzahlen, man würde immer eine andere Handlung gegen mich begehen. Zitat Ende. Hier begegnet uns etwas, was wir, ja, ein Gedanke, den wir letztes Mal schon von der Szene am Gletscher kennen. Dieses Zurückspiegeln, dieses Zurückgeben, die Reflexion, das ist illusorisch. Nicht? Ich sterbe jung, sagt das Kind am Gletscher, und die Eisberge schweigen. Da wird nichts, geht nichts hin und her. Und vielleicht hören Sie auch in Nietzsches Entschleierung der Äquivalenz als Illusion einen alten Bekannten wieder, nämlich Max Stirner. Diese Formulierung Nietzsches, wenn ich etwas tue, so liegt mir der Gedanke vollkommen fern, dass überhaupt dergleichen irgendeinem Menschen möglich sei. Was ich tue, es gehört mir. Das wiederholt ja fast wörtlich, ohne zu zitieren, Stirners These von der Selbstangehörigkeit meiner. Ich lese Ihnen noch ein Stück aus Max Stirner vor, um das parallel zu halten. Da heißt es, ich zitiere, nun, ich halte mich nicht für etwas Besonderes, sondern für einzig. Ich habe wohl Ähnlichkeit mit anderen, das gilt jedoch nur für die Vergleichung oder Reflexion. In der Tat bin ich unvergleichlich, einzig. Mein Fleisch ist nicht ihr Fleisch, mein Geist nicht ihr Geist. Bringt ihr sie unter die Allgemeinheiten, Fleisch und Geist, so sind das eure Gedanken, die mit meinem Fleische, meinem Geiste nichts zu schaffen haben und am wenigsten an das Meinige einen Beruf ergehen lassen können. Zitatende. Also diese Thematik Äquivalenz, das ist eine Frage der Vergleichung, der Abstraktion, der Allgemeinheiten, und Nietzsche stimmt Stirner hierzu, wenn er sagt, zwischen wirklichen Individuen gibt es keine gleiche Handlung. Es ist dies, wie soll man sagen, eine Form sehr radikalen Positivismus der Einzigkeit. In gewisser Weise muss man das hinzunehmen, wenn man den späteren Spruch von Foucault interpretieren will, wo er sagt, ich bin ein glücklicher Positivist. Ich bin ein glücklicher Positivist im Sinne eines, der die Empirie rückhaltlos nimmt. Nicht? Meine Handlung kann gar nicht zurückgegeben werden. Ja, halten wir die bisherigen Gedanken fest. Werte entstehen durch Wertschätzung. Wertschätzung sind Interpretationen an geglaubte Existenzbedingungen. Die Wertschätzung ist eine Aktivität, die Kraft erfordert. Und Spiegelung, Reflexion, Äquivalenz. Äquivalenz ist eine eben englische Schafsköpfigkeit. Wie kommt es aber zu dieser Illusion? Und das ist ja im Grunde auch die parallele Frage bei Marx in der Werttheorie, was bestimmt den Tauschwert der Ware? Wie kommt es zu dieser Illusion? Was bestimmt den Tauschwert der Ware? Diese Scheinwelt, die sich über die wirklichen Gebrauchswerte legt. Hier hilft vielleicht ein Aphorismus Nietzsches weiter. Er schreibt an einer Stelle, ich zitiere, was mein Werturteil ist, ist es nicht für den anderen. Das Annehmen von Werturteilen wie von Kleidungsstücken ist trotzdem die häufigste Tatsache. So entsteht von außen her erst Haut, dann Fleisch, endlich Charakter. Die Rolle wird Wahrheit. Zitat Ende. Ich denke, das ist eine wichtige Schaltstelle in seiner Argumentation. Das Annehmen von Werturteilen, es folgt der Struktur der Mimesis, der Nachahmung. Ich werte dies hoch, sagt A, und B sagt, ich auch. Und C sagt, ich auch. Und dieses Ich auch kann sich weiter verbreiten, eben wie bei Kleidungsstücken, wie bei der Kleidermode, wo das häufig passiert. Und im Bereich der Herrenoberbekleidung hat sich ja auch der englische Schafswollstoff, der englische Herrenanzug über die ganze Erde verbreitet, wie Sie sehen. So entsteht eben von außen her, sagt Nietzsche, wie die Kleidung von außen her erst Haut, und diese Haut kennen Sie ja auch schon von der Marxischen Wertform, vom Marxischen Wertform-Drama. Die Warenwelt schließt eine Ware aus, um ihre Naturalhaut als Äquivalenzmaß zu nehmen, eben zum Beispiel ja nicht umsonst die 20 Ellen Leinwand. So entsteht von außen her erst Haut, aber bei Nietzsche geht es weiter. Erst Haut, dann Fleisch, endlich Charakter. Die Rolle wird Wahrheit. Das ist eine Schlüsselformulierung. Die Rolle wird Wahrheit. Ja, in gewisser Weise ist das eine Formulierung, die ja Marx durchaus hätte unterschreiben können. Denn in der Geldform ist das Drama der beiden Rollen, von dem ich gesprochen habe, der Relativrolle und der Äquivalenzrolle, ja abgeschlossen, zu Ende gebracht. Die Rolle wird Wahrheit. In diesem Prozess, erst Haut, dann Fleisch, endlich Charakter, in diesem Prozess, wie soll man sagen, des Konformismus, der Konformismus, der durch das Gleichberechtigungsdenken oder die Gleichberechtigungsmimesis des Ich auch, ich auch, ich auch hergestellt wird, passiert jedoch mit der Wertschätzung etwas Eigenartiges, und das hat Nietzsche sehr krass herausgestellt. In diesem Prozess geschieht Entwertung. Entwertung. Die Rolle wird Wahrheit und zugleich wird die Wertschätzung damit entwertet. Und Nietzsche ist diesen eigenartigen Bewegungen nachgegangen, den Bewegungen, in der Wahrheit auf der einen Seite und Wertschätzung auf der anderen Seite gegeneinander laufen, und diesem Prozess des Gegeneinanderlaufens von Wahrheit und Wert, den hat er den Terminus Nihilismus gegeben. Das ist der moderne Nihilismus. Er benutzt das Wort Nihilismus in einem zeitdiagnostischen Sinne. Er schreibt, ich zitiere, der Nihilismus steht vor der Tür. Woher kommt uns dieser unheimlichste aller Gäste? Und dann heißt es weiter, es dämmert der Gegensatz der Welt, die wir verehren, und der Welt, die wir leben, die wir sind. Es bleibt übrig, entweder unsere Verehrungen abzuschaffen oder uns selbst. Letzteres ist der Nihilismus. Das ist eine zentrale Formulierung. Ich weiß, dämmert der Gegensatz der Welt, die wir verehren, und der Welt, die wir leben, die wir sind. Da entsteht ein Gegensatz. Die Wahrheit, das heißt die Welt, die wir sind, oder die Wertschätzung, die Welt, die wir wertschätzen. Das ist ein Gegensatz, und dieser Gegensatz erarbeitet in der Moderne. Er arbeitet als eine unaufhaltsame Bewegung. Im Namen des Werts schafft sich die Menschheit selbst ab. Das war sozusagen die Erwartung, die Befürchtung, das, was Nietzsche glaubte, kommen zu sehen. In einem Entwurf zu einer Vorrede, und Nietzsche hat unheimlich viele Entwürfe und Gliederungen und Vorreden zu Büchern und Texten, die er nie geschrieben hat, geschrieben. 1888 schreibt er, Zitat, ich beschreibe, was kommt, die Heraufkunft des Nihilismus. Ich kann hier beschreiben, weil hier etwas Notwendiges sich begibt. Die Zeichen davon sind überall. Die Augen nur für diese Zeichen fehlen noch. Ich lobe, ich tadle hier nicht, dass er kommt. Ich glaube, es gibt eine der größten Krisen, einen Augenblick der allertiefsten Selbstbesinnung des Menschen. Ob er sich davon erholt, ob er Herr wird über diese Krise, das ist eine Frage seiner Kraft. Es ist möglich. Dann bricht er ab, 3 Punkte, und schreibt weiter. Der moderne Mensch glaubt versuchsweise bald an diesen, bald an jenen Wert und lässt ihn dann fallen. Der Kreis der überlebten und fallen gelassenen Werte wird immer voller. Die Leere und Armut an Werten kommt immer mehr zum Gefühl. Die Bewegung ist unaufhaltsam, obwohl im großen Stil die Verzögerung versucht ist. Endlich wagt er eine Kritik der Werte überhaupt. Er erkennt deren Herkunft, er erkennt genug, um an keinen Wert mehr zu glauben. Das Pathos ist da, der neue Schauder. Was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten 2 Jahrhunderte. Zitat Ende. Vorrede 1888. Vielleicht erkennen Sie ein bisschen auch Probleme postmoderner Existenz heute in dieser Beschreibung wieder, insbesondere in diesem Punkt, wo es darum geht, dieses Mal mit diesem, mal mit jenem Wert experimentieren, mal versuchsweise an dieses Glauben, mal versuchsweise an jenes Glauben, was ja ein Moment der Freiheit darstellt, aber eine Rückseite hat, nämlich die Summe der fallen gelassenen Werte wächst. Und der oft beklagte postmoderne Relativismus der Werte, Beliebigkeit der Ideale und so weiter, man kann das, wenn man an Nietzsche denkt, als ein Indiz für den von ihm prognostizierten Zustand zu sein, dass, wie er sagt, der moderne Mensch erkennt genug, um an keinen Wert mehr zu glauben. Er experimentiert auch mit den Werten. Es werden mehr unbrauchbare Werte werden. Das ist die Linie. Ich will versuchen, diesen Gang des Gegensatzes von Wahrheit und Wertschätzung, das ist ja das große Maschine des Nihilismus, der Gegensatz von Wahrheit und Wertschätzung, wie Nietzsche ihn entwickelt hat, kurz skizzieren. Man kann das sozusagen eigentlich auch in einer Art Phasenmodell, perspektivisches Phasenmodell des Nihilismus, und wie kommt man zum Nihilismus, gelesen werden. Also, erste Phase, Entschuldigung, in Nietzsches Worten, Zitat, der Mensch sucht die Wahrheit, eine Welt, die sich nicht widerspricht, die nicht täuscht, nicht wechselt, eine wahre Welt, Zitat Ende. Das ist der Ausgangspunkt, der Wille zur Wahrheit, eine nicht falsche, also eine Welt, die nicht täuscht. Das ist das Verlangen nach einer Welt des Bleibenden. In dieser Wertungsweise gelten Widerspruch, Täuschung, Wechsel. Sie erscheinen als Ursache des Leidens. Und Nietzsche fragt, ich zitiere, warum leitet der Mensch gerade das Leiden vom Wechsel, von Täuschung, Widerspruch ab? Und warum nicht vielmehr sein Glück davon? Zitat Ende. Das ist ein Spalt des Negativen, der sich auftut, er wird größer werden. Phase 2 könnte man einleiten mit einem Nietzsche-Zitat. Die Sinne täuschen, die Vernunft korrigiert. Die Vernunft korrigiert die Irrtümer. Folglich, schloss man, ist die Vernunft der Weg zum Bleibenden. Die unsinnlichsten Ideen müssen der wahren Welt am nächsten sein. In Summa, die Welt, wie sie sein sollte, sie existiert. Diese Welt, in der wir leben, ist nur ein Irrtum. Diese, unsere Welt, sollte nicht existieren. Das ist schon ein, wie soll man sagen, recht lebensmüdes Denken, dass die Welt, in der wir leben, entwertet nach Maßgabe von, wie Nietzsche immer sagt, fiktionalen Hinterwelten oder der Fiktion einer Wahrheit hinter der Welt. Das ist, wie er an einer anderen Stelle schreibt, ich zitiere, die Fiktion einer Welt, welche unseren Wünschen entspricht, psychologische Kunstgriffe und Interpretationen, um alles, was wir ehren und als angenehm empfinden, mit dieser wahren Welt zu verknüpfen. Wille zur Wahrheit auf dieser Stufe ist es wesentlich Kunst der Interpretation. Und er fügt hinzu, wozu immer noch Kraft der Interpretation gehört. Zitat Ende. Also nach dem Willen zur Wahrheit als ein Verlangen nach einer Welt des Bleibenden, mit der Entwertung von Widerspruch, Täuschung, Wechsel, jetzt der Wille zur Wahrheit als Kunst der Interpretation nach Maßgabe von Fiktionen. Kunst der Interpretation, das heißt Wunschbilder in die nichtige Welt hinein zu interpretieren oder wie es Theodor Lessing mal formuliert hat, Sinngebung des Sinnlosen. Zitat Ende. Schließlich die dritte Phase, Zitat, dieselbe Spezies Mensch, noch eine Stufe ärmer geworden, nicht mehr im Besitz der Kraft zu interpretieren, des Schaffens von Fiktionen, macht den Nihilisten. Ein Nihilist ist der Mensch, welcher von der Welt, wie sie ist, urteilt, sie solle nicht sein, und von der Welt, wie sie sein sollte, urteilt, sie existiert nicht. Demnach hat Dasein, Handeln, Leiden, Wollen, Fühlen keinen Sinn. Das Pathos des Umsonst ist das Nihilistenpathos. Das heißt, in dieser dritten Phase werden auch noch die Fiktionen entwertet. Und es werden immer mehr Fiktionen entwertet. Die Summe der entwerteten Fiktionen, der Wertefiktionen nimmt zu. Immer weiter, das wissen Sie ja auch, alles ist konstruiert, alles ist sozial konstruiert und, Klammer auf, somit entwertet, Klammer zu, nicht echt. Diese Heraufkunft des Nihilismus, sie hat Nietzsche immer häufig mit dem Bild einer wachsenden Wüste verbunden. Die Wüste wächst, schreibt er, weh dem, der Wüsten birgt. Und er hat sein Denken als ein Denken verstanden, das, wie soll man sagen, gleichsam mit dem Nihilismus geht. Mit, nicht gegen, mit ihm geht, in der Erwartung, dass mit dem Nihilismus Kräfte entstehen, die Werte umzuwerten. Die Werte umzuwenden, sagt er, die Werte umzuwenden und das Zitat geht weiter, das Werdende, die scheinbare Welt als einzige zu vergöttlichen und gut zu heißen. Also, nochmal die modernen Gegensätze, die Welt, die wir verehren oder die Welt, in der wir leben. Er macht diese Antinomie auf von Wahrheit und Wert. Und dieser Gegensatz der Wahrheit, der Welt, die wir verehren und der Welt, in der wir leben, er ist sozusagen unterwegs. Das ist der moderne Gegensatz, der arbeitet in der Moderne. Die Wahrheit entwertet und Nietzsche hat erwartet, dass irgendwann Kraftfelder, Machtquanta bereit seien, nun die Wahrheit zu entwerten. Wenn die Wahrheit entwertet, muss die Wahrheit entwertet werden. Deren Willen zur Wahrheit gilt es zu entkräften und die Gegenwerte, wie Nietzsche sagt, die Gegenwerte müssen verteidigt werden. Die Gegenwerte sind das Wechselhafte, das Widersprüchliche, die Täuschung, der Schein. Sie sollen höher bewertet werden als die Wahrheit. Nietzsche hat die Bedingungen, unter denen der Nihilismus eintreten muss, recht genau beschrieben, zusammengefasst. Und sind es drei Bedingungen. Ich lese das nochmal Ihnen ausführlicher vor. Das ist ein Fragment, das heißt Kritik des Nihilismus. Erstens sagt er, der Nihilismus wird eintreten müssen, Zitat Anfang jetzt, wenn wir einen Sinn in allem Geschehen gesucht haben, der nicht darin ist, sodass der Sucher endlich den Mut verliert. Nihilismus ist da das Bewusstwerden der langen Vergeudung von Kraft, die Qual des Umsonst, Die Unsicherheit, der Mangel an Gelegenheit, sich irgendwie zu erholen, irgendwo rüber sich noch zu beruhigen, die Scham vor sich selbst, als habe man sich allzu lange betrogen. Jener Sinn könnte gewesen sein, die Erfüllung eines sittlichen höchsten Kanons in allem Geschehen, die sittliche Weltordnung oder die Zunahme der Liebe und Harmonie im Verkehr der Wesen oder die Annäherung an einen allgemeinen Glückszustand oder selbst das Losgehen auf einen allgemeinen Nichtszustand, ein Ziel, immerhin noch ein Sinn. Das Gemeinsame aller dieser Vorstellungsarten ist, dass ein Etwas durch den Prozess selbst erreicht werden soll. Und nun begreift man, dass mit dem Werden nichts erzielt, nichts erreicht wird. Also die Enttäuschung über einen angeblichen Zweck des Werdens als Ursache des Nihilismus. Der Mensch nicht mehr Mitarbeiter, geschweige denn Mittelpunkt des Werdens. Das ist die erste Bedingung. Der Nihilismus wird eintreten, wenn das passiert. Es gibt noch eine zweite Bedingung. Der Nihilismus, schreibt er, ich zitiere, als psychologischer Zustand tritt zweitens ein, wenn man eine Ganzheit, eine Systematisierung, selbst eine Organisierung in allem Geschehen und unter allem Geschehen angesetzt hat, sodass in der Gesamtvorstellung einer höchsten Herrschafts- und Verwaltungsform, die nach Bewunderung und Verehrung durstige Seele schwelgt, ist es die Seele eines Logikers, so genügt ihm schon die absolute Folgerichtigkeit und Realdialektik, um einen mit allem zu versöhnen. Aber siehe da, es gibt kein solches Allgemeines. Im Grunde hat der Mensch den Glauben an seinen Wert verloren, wenn durch ihn nicht ein unendlich wertvolles Ganzes wirkt. Das heißt, er hat ein solches Ganzes konzipiert, um an seinen Wert glauben zu können. Und wenn das entdeckt wird, ist die zweite Bedingung eingeführt, der Nihilismus wird eintreten müssen. Drittens schließlich, der Nihilismus als psychologischer Zustand, schreibt er, hat noch eine dritte und letzte Form. Diese zwei Einsichten gegeben, dass mit dem Werden nichts erzielt werden soll und dass unter allem Werden keine große Einheit waltet, in der der Einzelne völlig untertauchen darf, wie in einem Element höchsten Wertes, so bleibt als Ausflucht übrig, diese ganze Welt des Werdens als Täuschung zu verurteilen und eine Welt zu erfinden, welche jenseits derselben liegt als wahre Welt. Sobald aber der Mensch dahinter kommt, wie er nur aus psychologischen Bedürfnissen diese Welt gezimmert hat und wie er dazu ganz und gar kein Recht hat, so entsteht die letzte Form des Nihilismus, welche den Unglauben an eine metaphysische Welt in sich schließt, welche sich den Glauben an eine wahre Welt verbietet. Das ist der dritte Punkt. Und wenn die Sachen alle eingetreten sind, dann sind Bedingungen für den Nihilismus da. Und weiter unten resümiert er bzw. führt seinen Gedanken weiter, reflektiert, Zitat Anfang, was ist im Grunde geschehen? Das Gefühl der Wertlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, dass weder mit dem Begriff Zweck, noch mit dem Begriff Einheit, noch mit dem Begriff Wahrheit, in Häkchen gesetzt diese drei Begriffe, der Gesamtcharakter des Daseins interpretiert werden darf. Es wird damit nichts erzielt und nichts erreicht. Man hat allerdings keinen Grund mehr, eine wahre Welt sich einzureden. Kurz, die Kategorien Zweck, Einheit, Sein, mit denen wir der Welt einen Wert eingelegt haben, werden von uns herausgezogen und nun sieht die Welt wertlos aus. Das ist die Diagnose. Und jetzt fragen Sie natürlich nach der Therapie. Das ist Punkt 2 dieses Abschnitts, Kritik des Nihilismus. Da schreibt er, ich zitiere, gesetzt, wir haben erkannt, inwiefern mit diesen drei Kategorien, vielleicht lege ich sie Ihnen doch nochmal hin, das ist etwas kompliziertes. Also, die Entwertungsthese, nochmal zusammengefasst, was wir eben gehört haben. Der Glaube an den Zweck des Werdens, der Glaube an die Einheit des Geschehens und der Glaube an das Sein der Wahrheit entwerten die Welt. Das ist im Grunde die Zusammenfassung nochmal. Also der Glaube an den Zweck des Werdens, das ist der Mensch als Mitarbeiter, als Mittelpunkt der Geschichte, das ganze Entwicklungsdenken, die Evolutionstheorie etc. Der Glaube an die Einheit des Geschehens, das ist alles Systemdenkens, das ist Kausalitätsdenkens, das ist alles Denken in Folgerichtigkeiten. Und der Glaube an das Sein der Wahrheit, das heißt diese Imperative nicht täuschen, nicht lügen, sich nicht irren. Diese drei Glaubenssätze entwerten die Welt. Das ist der Kerngedanke. Die Therapie dagegen, ich zitiere Nietzsche, gesetzt wir haben erkannt, inwiefern mit diesen drei Kategorien die Welt nicht mehr ausgelegt werden darf und dass nach dieser Einsicht die Welt für uns wertlos zu werden anfängt, so müssen wir fragen, woher unser Glaube an diese drei Kategorien stammt. Versuchen wir, ob es nicht möglich ist, ihnen den Glauben zu kündigen. Haben wir diese drei Kategorien entwertet, so ist der Nachweis ihrer Unanwendbarkeit auf das All kein Grund mehr, das All zu entwerten. Logisch. Resultat, fährt er fort, der Glaube an die Vernunftkategorien ist die Ursache des Nihilismus. Der Glaube an die Vernunftkategorien ist die Ursache des Nihilismus. Wir haben den Wert der Welt an Kategorien gemessen, welche sich auf eine rein fingierte Welt beziehen. Also auch nochmal wieder die Frage, die wir ja letztes Mal haben, was ist die Erde wert? Sie erinnern sich, Kristall, Gallerte, der Mensch als Mitarbeiter, Systemdenken, Folgerichtigkeit, Wahrheit etc. Nicht? Das haben wir alles gehabt. Schlussresultat, schreibt er dann, alle Werte, mit denen wir bis jetzt die Welt uns zuerst schätzbar zu machen gesucht haben und endlich eben damit entwertet haben, als sie sich als unanlegbar erwiesen, alle diese Werte sind psychologisch nachgerechnet Resultate bestimmter Perspektiven der Nützlichkeit zur Aufrechterhaltung und zur Steigerung menschlicher Herrschaftsgebilde und nur fälschlich projiziert in das Wesen der Dinge. Es ist immer noch die hyperbolische Naivität des Menschen, sich selbst als Sinn und Wertmaß der Dinge anzusetzen. Sie erinnern sich, alles das sind Einrichtungen einer großen Polizei, die das Ausschwärmen der gefährlichen Individuen verhindern will. Eben auch der Wille zur Wahrheit. Er ist die Ursache des Nihilismus. Das ist nun nicht leicht einzusehen, gerade auch wenn man studiert. Und es kostet auch eine ganze Portion der akademischen Selbstüberwindung überhaupt, diese Wertlehre hier vorzutragen. Der Zweck des Werdens, der Mensch als Mitarbeiter, Mittelpunkt der Geschichte, Entwicklungsdenken, die Einheit des Geschehens, die Systematizität, Folgerichtigkeit, Sein der Wahrheit, also diese Leitdifferenz zu Täuschung, Lüge, Irrtum, das sind Werte, die oben auf sind und die darum die Welt entwerten. Und darum werden wir, so Nietzsches Gedanke, irgendwann zu einer Entwertung der Entwertung kommen müssen, zu einer Entwertung all der Gründe, die die Welt entwerten. Und das betrifft alle drei Kategorien, um es nochmal durchzugehen. Zweck des Werdens. Also, es wird dazu kommen müssen, die Entwertungstendenz des Entwicklungsdenkens zu entwerten. Also, zum Beispiel solche Sprüche wie etwas ist rückständig, primitiv, traditionell, unterentwickelt, liegt Phasen zurück. Wer diese Entwertungstendenz entwertet, der muss, ja was muss er? Er muss überhistorisch denken. überhistorisch denken oder in Nietzsches Worten, ich zitiere, die Welt ist in jedem einzelnen Augenblick fertig und hat ihr Ende erreicht. Die Welt ist in jedem einzelnen Augenblick fertig und hat ihr Ende erreicht. Das ist eine Formulierung, die den Zweck des Werdens entwertet hat. Das Fertigsein der Welt kommt eben jeden Augenblick wieder. Das ist eigentlich der Kernpunkt der ansonsten schwer verdaulichen Lehre von der ewigen Wiederkunft, die Nietzsche. Man kann ja auch sagen, das ist im Grunde eine Konzeption eines ewigen Posthistor. Zweiter Punkt, Einheit des Geschehens. Es wird dazu kommen müssen, die Entwertungstendenz des Systemdenkens, des Organisationsdenkens zu entwerten. Also zum Beispiel diese uns so lieben Sprüche, etwas hat eine Funktion oder ist ein Baustein für oder ein Strukturelement von. Wer diese Entwertungstendenz entwertet, muss sich eben verbieten, ja, Vielheiten, Pluralitäten zu irgendwelchen Gesamteinheiten zusammenzuführen wollen. Ein Impuls, den Sie wiederfinden im Denken von Gilles Deleuze. Drittens, Sein der Wahrheit. Es wird dazu kommen müssen, die Entwertungstendenz des Wahrheitswillens zu entwerten. Also zum Beispiel sich diese Sprüche nochmal in der Kehle stecken zu lassen. Etwas ist oberflächlich, die Wahrheit ist so und so. Und ähnliches. Wer diese Entwertungstendenz entwertet, der muss dem schönen Schein der Simulation, der Verstellung, der Lüge, der Täuschung, der Maske, dem Kostüm, also der muss das, was verbirgt, mehr schätzen als das Verborgene. Das ist eine Umwertung. Was verbirgt, ist wertvoller als das, was verborgen wird. Oder um es in der berühmten Formulierung zu sagen, bei Nietzsche, ich zitiere, nur als ästhetisches Phänomen ist die Welt gerechtfertigt. Nur als ästhetisches Phänomen ist die Welt gerechtfertigt, sonst eben nicht. Ja, meine Damen und Herren, Umwertung der Werte, Entwertung der Entwertung, das sind Gedanken, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts ereignen. Und ich komme langsam zum Schluss. Ein paar Formulierungen. Ihnen fällt wahrscheinlich die frappante Ähnlichkeit dieser nietzscheanischen Diagnosen mit Diskussionen, die im deutsch-französischen intellektuellen Streit, der immer auch ein Streit um Nietzsche gewesen ist, fällt Ihnen auf. Darüber werden wir noch in anderen Vorlesungen etwas hören. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, dass mit Nietzsche die Frage nach der Gesellschaft, die wir ja in diesem ganzen Semester traktiert haben mit Marx im Zentrum, dass diese Frage nach der Gesellschaft verblasst. Sie wird verblasst. Es wird akut eine andere Frage und das ist die Frage nach der Moderne, nach diesem modernen Gegensatz von Wahrheit und Wert. Und Sie erinnern sich noch an Anfang der Vorlesung, wo ich gesagt habe, Entdeckung der Gesellschaft als einer unheimlichen Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Unser Fach, die Soziologie, ist eben eine Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, in dem die Frage nach der Gesellschaft aufbricht und schon aus Gründen der zeitlichen Herkunft wird das Denken von Marx die Soziologie immer wieder beschäftigen. Mit Nietzsches Entzauberungen der Zauberworte Arbeit, Kraft, Wert mit der Wühlarbeit unter den eigenen Füßen verschiebt sich etwas. Und diese Frage nach der Moderne, sie wird uns im Sommersemester beschäftigen. Ja, meine Damen und Herren, mit den Zugängen zum 19. Jahrhundert habe ich angefangen. Jetzt sind wir am Ausgang und es ist auch gar nicht leicht, dieses Jahrhundert zu verlassen, denn in gewisser Weise hatte Nietzsche ja auch recht mit der Diagnose, die Wüste wächst. Ein anderer Teilnehmer dieses Jahrhunderts, der französische Religionswissenschaftler, Schriftsteller Ernest Renan, hat auf die ebenso stolze hat sozusagen dieses Problem auf die ebenso stolze wie bange Frage zugespitzt, indem er vom 19. Jahrhundert sagte, De quoi vivra-t-on après nous? Wovon wird man nach uns leben? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine ertragreiche und erholsame Semesterferienzeit. Thank you.